Ja, ich muss erst mal gucken, wer hier so sitzt. Ja, schön, euch zu sehen. Ja, das sieht man ja vorne nicht, ne? Dann kann man sich ja schlecht umdrehen. Ja, die letzte Predigt in diesem Jahr hier. Ich bete einfach mal vorweg. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass wir dich erleben durften, eben schon im Lobpreis. Danke, dass du zu uns reden möchtest und dass du uns helfen möchtest, unser Leben gut zu leben. Ich bitte dich, dass du durch mich redest, dass du in der Predigt zu uns allen redest, dass du unsere Herzen berührst. Amen. 29. November 2013 in Bremen. Auf dem Gelände des Flughafens ist am Donnerstagmorgen eine amerikanische 10-Zentner-Bombe geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Blindgänger bei der Auswertung von Luftbildaufnahmen entdeckt worden. Das Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg lag in 8 Metern Tiefe im Bereich einer Rollbahn. Für die Aktion mussten Teilbereiche des Flughafens geräumt werden. Zwischenfälle gab es nicht. Glück gehabt. Da haben Leute halt diese alten Luftbildaufnahmen ausgewertet, die von den Alliierten ja gemacht worden sind, nachdem diese Bombenangriffe gelaufen sind, und haben gemerkt, da müsste noch ein Blindgänger liegen. Das ist manchmal ganz gut, wenn man so in die Vergangenheit zurückblickt und dort etwas entdeckt, was das Leben jetzt beeinflussen könnte. Es war schlau, das Ding dann zu entschärfen, das wegzuräumen. Wenn man das jetzt ignoriert hätte, hätte das eine böse Überraschung geben können. Es ist also gut, mal so in die Vergangenheit zu gucken, aber wie wäre das denn, wenn wir in die Zukunft blicken könnten? Das wäre ja auch nicht schlecht. Dem Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat in der Bibel, begegnete ein Engel und der hat ihm die Zukunft der Welt offenbart. Ich lese mal aus Offenbarung 20, Verse 11 bis 12. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern beschrieben waren. Weiter geht's in Offenbarung 21. Nehmen wir die Verse 1 bis 4 und 7. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Ich möchte damit anknüpfen an die Predigt von, das war letzter Sonntag, wo diese Bibelstelle aus Jesaja 12 genannt wurde, wo steht: Am Tag deiner Rettung wirst du Israel singen. Ich nenne diese Predigt vom Ende her leben. Ich finde, das ist ein sehr spannender Gedanke, weil eigentlich können wir das ja gar nicht vom Ende her leben. Ich meine, wir wissen ja nicht eigentlich so, was in der Zukunft passiert. Wir können höchstens aus der Vergangenheit lernen oder die Zeichen der Gegenwart deuten, so wie das jetzt bei diesem Blindgänger passiert ist, ne? Dass wir das ernst nehmen, dass wir lernen daraus. Aber wir können ja eigentlich nicht in die Zukunft blicken. Oder vielleicht doch. Also wenn man sich mal so umschaut, gibt es jedenfalls einige Angebote, die uns überrennen, die sich auf die Zukunft beziehen. Also ich weiß nicht, ob ihr auch mal so E-Mails kriegt, ein schlimmes Ereignis steht Ihnen bevor. Ich kann Ihnen helfen. Hellseherin, so und so. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Oder so, wenn ihr im China-Restaurant mal esst, dann gibt es hinterher vielleicht so einen Glückskeks. Da steht dann drin, Sie werden beruflichen Erfolg haben. Ha, toll. Oder ganze Fernsehsender gibt es ja, Astro TV oder wie das heißt. Ich finde das immer zum Piepen. Also wenn da dann Leute anrufen und etwas über ihre Zukunft wissen wollen und was die dann da machen. Also ich hoffe mal, dass ihr diesen Angeboten nicht vertraut. Das hoffe ich doch mal sehr. Ich tue es jedenfalls nicht. Aber auch die Bibel sagt ja etwas über die Zukunft. Ich hatte ja auch eben was darüber vorgelesen. Und in Offenbarung 22, 6b sagt die Bibel, diesen Worten kannst du vertrauen. Sie sind zuverlässig und wahr. Ja, aber glauben wir das wirklich? Ich will da heute mal so ein bisschen tiefer gehen. Glauben wir das wirklich? Beeinflusst so dieses Wissen um diese Zukunft, wie das in der Offenbarung zum Beispiel geschildert ist, beeinflusst das unseren Alltag, beeinflusst das unser Leben? Also wenn du dir mal so deine letzte Woche anguckst, hast du da irgendwie gemerkt, so dass dieses Wissen um deine göttliche Zukunft im Himmel dein Leben irgendwie beeinflusst? Verändert das da irgendwas? Oder wenn du dir das letzte Jahr anguckst, da zurückschaust auf das letzte Jahr, hat da irgendwie dein Wissen um die Zukunft bei Gott irgendwas verändert? Macht das einen Unterschied? Es ist ja so, dass jeder Mensch irgendwie mal so über das Thema nachdenkt. Und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Sichtweisen. Manche sagen, ja, nach dem Tod ist einfach nichts. Da ist einfach alles vorbei. Und wenn man so eine Einstellung hat, ist es ja klar, dass man so denkt, Party, Party, Party. Ne? Also alles mitnehmen, was es geht, das Leben in vollen Zügen genießen, einfach ja, alles rausholen, was irgendwie geht. Oder es gibt so diese Sicht, wir kommen ja alle in den Himmel. Ja. Also alle wird alles gut. So, ne? Ich meine, dann ist es eigentlich auch egal, was man macht. Wie ist das bei dir? Wie denkst du darüber? Ist das bei uns Christen dann wirklich so anders? Also manchmal erlebe ich das so, dass Christen sagen, ja, ich weiß ja, dass ich in den Himmel komme und insofern wird das ja alles gut werden. Und Jesus, das ist ja so ein Lieber. Na, der vergibt mir ja alles. Also wenn ich jetzt, was ich jetzt so mache, wenn ich ein bisschen daneben liege, irgendwo ist auch egal. Also Jesus vergibt mir das alles. Das ist ein Lieber und insofern ist es auch eigentlich egal, was ich jetzt mache, weil er vergibt mir alles und es wird alles gut. Aber ist das denn wirklich so anders? Aber irgendwie haben wir doch auch damit recht, oder? Ich meine, denn im Christsein geht es ja hauptsächlich darum, dass man so eine grundsätzliche Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und das predigen wir hier auch immer wieder, dass nicht unsere Taten entscheidend sind, sondern unser Glaube an Jesus, dass wir das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Diese grundsätzliche lebensverändernde Entscheidung. Es steht auch in der Bibel, allein der Glaube an Jesus Christus rettet uns. Da will ich jetzt mal ein Amen hören von euch. Genau, weil ich meine, das ist es doch, was wir hier predigen. Aber ich will eine Warnung aussprechen. Die Tatsache, dass uns allein der Glaube rettet, kann dazu führen, dass wir die Bedeutung unserer Taten vernachlässigen. Ich sage das nochmal. Die Tatsache, dass uns allein der Glaube rettet, kann dazu führen, dass wir die Bedeutung unserer Taten vernachlässigen. Das steht ja auch in Offenbarung 20,12, hatte ich eben schon vorgelesen. Über alle Menschen wird das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten. Ja, was stimmt denn jetzt? Sind unsere Taten wichtiger oder unser Glaube? Ich stelle mir jetzt so vor, da muss ich so ein bisschen drüber schmunzeln, dass du vielleicht so hier so aufstehst, dich meldest und sagst, ja, irgendwie beides. Aber das genügt mir nicht als Antwort, wenn man sagt, ja, irgendwie ist beides wichtig, aber deshalb will ich da nochmal tiefer graben. Und ich habe das Thema der Predigt ja schon genannt, deshalb wird euch das auch nicht überraschen. Die Lösung für dieses Problem ist vom Ende her leben. Vom Ende her leben. Das ist ein göttliches Geschenk, was wir haben. Und so wie das so bei Geschenken so ist, nützt uns dieses Geschenk nur etwas, wenn wir es auch auspacken. Also, fangen wir mal an. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht, wie funktioniert eigentlich unser Leben? Ja, das bin nicht ich. wie funktioniert eigentlich unser Leben so im Allgemeinen? Ich habe mal zwei Kräfte ausfindig gemacht, die ich nennen möchte, die unser Leben beeinflussen. Einmal haben wir in uns so eine Kraft, so eine eigene Motivation, dass wir sagen, ich möchte aus meinem Leben etwas machen. Ich denke mal, das kennen wir alle irgendwie. Das ist bei jedem mehr oder weniger stark so irgendwie ausgeprägt, dass man sagt, ich möchte aus meinem Leben irgendwie was machen. Das soll irgendwie gut werden. Ich erinnere mich an meinen Sohn, Matti, der ist heute nicht hier, deshalb kann ich ja über ihn reden. Das war so in der Zeit, als wir in der Harmonie waren als Gemeinde und dann da immer jedes Wochenende wieder aufgebaut haben. Da war er so als Kleiner, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, 4 Jahre oder irgendwie so, keine Ahnung, war so immer dabei, hat es immer mitgekriegt, wie die Ordner aus unserer Gemeinde immer die Stühle aufgebaut haben und alles flott gemacht haben für den Gottesdienst. Und da hat er gesagt, ich möchte mal Gottesdienstarbeiter werden. So, das war sein großer Traum, das möchte er später mal werden. Und so haben wir alle irgendwelche Träume, Wünsche vielleicht so, das möchte ich gern mal erreichen, das möchte ich gern mal machen. Als zweite Kraft gibt es auch Umwelteinflüsse, die unser Leben beeinflussen. Also zum Beispiel Menschen oder Situationen. Und diese Umwelteinflüsse, die können positiv sein oder sie können negativ sein. Da gibt es also die ganze Bandbreite. Und beides hängt zusammen. Also auf positive Umwelteinflüsse reagiere ich mit wachsender Motivation. Also wenn jemand mich lobt und sagt, so, das hast du toll gemacht, oder wenn mir etwas gut gelingt, dann motiviert mich das. Ich denke, das kennt ihr auch. Dann motiviert uns das und dann wächst unsere Motivation. Dann machen wir weiter, dann wollen wir dranbleiben, dann wollen wir vielleicht noch mehr erreichen. Und auf negative Umwelteinflüsse reagieren wir mit nachlassender Motivation. Also wenn jemand sagt, oh, das war aber echt blöd, was du da gemacht hast, das ist dir überhaupt nicht gelungen. Oder wenn wir auch selber merken, oh, da habe ich voll irgendwie daneben gegriffen, dann demotiviert uns das. Dann wird unsere Motivation weniger. Das kennen wir irgendwie alle. Aber warum ist das denn so? Eigentlich denke ich, ist das ganz klar. Das liegt daran, dass wir Liebe und Anerkennung brauchen. Es gibt ja dieses Prinzip, ne, wenn ich Liebe und Anerkennung bekomme, dann bin ich motiviert. Und wenn ich das nicht bekomme, dann werde ich passiv, dann ziehe ich mich zurück. Ich denke mal, dieses Prinzip kennen wir alle irgendwie. Das ist sowas ganz Menschliches, was ganz Normales. Bei diesen Dingen ist jetzt aber Gott noch gar nicht im Spiel. Wenn jetzt Gott ins Spiel kommt, dann ist es so, dass wir vom Ende her leben können. Das heißt, wir wissen, dass uns als Christen eine geniale Zukunft in Gottes Gegenwart erwartet. Wir wissen, dass nach dem Tod unser Leben erst so richtig beginnt. Vom Ende her leben bedeutet, dass ich im Licht dieser Zukunft, die mich erwartet, dass ich da die Gegenwart mit anderen Augen sehen kann. Ich kann die Gegenwart mit Gottes Augen sehen, so wie ich das eigentlich sonst ja als Mensch nicht könnte. Ich habe mal überlegt, weil das ist ja so, könnte ja so recht theoretisch irgendwie wirken, so diese Gedanken, womit kann man das mal vergleichen? Und da habe ich so an Heiligabend hier gedacht, an dieses tolle Musical, was hier aufgeführt wurde. Und irgendwie ist unser Leben als Christ doch vielleicht so wie eine Theateraufführung. Jeder von uns hat eine Rolle. Und das fand ich so faszinierend, dass hier auch sehr unterschiedliche Menschen auf der Bühne standen. Von den Senioren haben welche mitgemacht, von den Mittelalten, von den Kindern, kleine und große, unterschiedliche Menschen haben mitgemacht. Jeder von uns hat seine eigene Rolle in diesem Theaterstück. Und jede Rolle ist aber wichtig. Ich meine, stellt euch vor, da hätten irgendwie drei Leute gesagt so, ach, wir machen mal heute nicht mit. Das wäre irgendwie aufgefallen. Oder wenn an der Technik hinten jemand gesagt hätte, ach nö, ich mache einfach nicht mit. Ich meine, dann hätten wir hier keine Musik gehabt und so weiter. Das fällt auf. Jede einzelne Rolle ist wichtig. Wenn du jetzt vor dieser Theateraufführung schon wüsstest, dass es hinterher richtig dicken Applaus geben wird und dass es nach der Aufführung eine fette Party mit allen Beteiligten gibt, wie würdest du dich verhalten? Möglichkeit A, du sagst dir, ach, ich weiß ja, dass es hinterher Applaus gibt und Party, dann bleibe ich einfach im Backstage-Bereich auf dem Sofa sitzen. Ist ja egal, es gibt hinterher sowieso Party. Ich bleibe einfach im Backstage-Bereich, ich mache gar nicht mit. Und dann hinterher, wenn es vorbei ist, mogel ich mich so dazu und mache einfach mit bei der Party. Oder Möglichkeit B, du sagst dir, ja, ich bin dabei und ich will meine Sache so richtig gut machen und freue mich jetzt schon hinterher auf die gemeinsame Party. Ist irgendwie klar. War auch eher vielleicht eine rhetorische Frage. Was ist mein Punkt? Wenn du vom Ende her lebst, dann bekommst du eine neue, kraftvolle, göttliche Motivation für deine Rolle im Reich Gottes. Jedenfalls geht mir das so. Wenn ich da mal so drüber nachdenke, so versuche so mein Leben vom Ende her zu sehen, dann motiviert mich das total. Dann merke ich, ja, das ist wichtig, was ich hier mache. Es ist wichtig und ich möchte das richtig gut machen. Und dabei nützt es auch nicht, sich zu vergleichen. Also jeder hat seine ganz eigene Rolle. Es bringt nichts, wenn du dich vergleichst oder wenn du sagst, so, oh, der macht das aber so toll und ich so schlecht und irgendwie so. Nee, jede eigene Rolle, deine Rolle ist wichtig. Und mir geht es so, dass ich dann einfach gucke, was sind meine Fähigkeiten, was ist meine Zeit, was sind auch meine Grenzen. Und in diesem Rahmen, der mir gesetzt ist, möchte ich das richtig gut machen, das möchte ich ausfüllen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass du deine Rolle in der Gemeinde kennst. Also besuche das Dienstseminar, geht, glaube ich, am 6. Januar los, wenn ich das richtig weiß. Dienstseminar. Ich habe heute schon auch mitgekriegt, da hat sich noch jemand angemeldet. Also man kann sich, glaube ich, noch anmelden, oder? Ja, genau, man kann sich noch anmelden. Lerne deine Rolle kennen, deine Begabung, was dein Teil ist in dieser Gemeinde. Ein Christ, der vom Ende her lebt, weiß, dass er beim Mitmachen in der Gemeinde nicht von Menschen und Situationen abhängig ist. Wir brauchen also nicht zu denken, der mag mich nicht und die hat mich enttäuscht oder der hat mich verletzt, deshalb bleibe ich lieber im Backstage-Bereich. Auf der anderen Seite brauchen wir auch nicht zu denken, der findet mich gut, die hat mir mal geholfen, Und der hat mich bestätigt, deshalb mache ich mit. Das wäre ja dieses menschliche Denken. Dazu bräuchten wir Gott gar nicht. Unsere Motivation zur Mitarbeit in der Gemeinde braucht also nicht von Menschen und Situationen abhängig zu sein. Das soll jetzt auch nicht irgendwie so überheblich rüberkommen. Ich meine, irgendwo brauchen wir ja auch als Christen unsere Anerkennung, unsere Bestätigung. Und in einem Team muss natürlich auch die Chemie stimmen, das Miteinander. Deshalb gibt es leider schon Situationen, wo man sagen muss, da ist im Moment eine Zusammenarbeit nicht möglich. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass von Gott her jeder Einzelne seine Rolle hat in der Gemeinde. Das verschwindet dadurch nicht. In Offenbarung 21, Vers 7 steht ja, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Es ist also schon unsere Aufgabe als Christen durchzuhalten. Es geht nicht nur einmal um eine Entscheidung, die so generell über unserem Leben steht. Es geht auch darum, durchzuhalten als Christen. Paulus nennt ja auch öfter Beispiele so aus dem Sport, so den Lauf laufen, den Sieg erringen. Also damit wir dieses Ticket zu der Party bekommen, sag ich mal so, ist es wichtig, dass wir vorher durchhalten, dass wir dabei bleiben. Die Jünger von Jesus, die haben sich natürlich auch dafür interessiert und wollten das wissen. Und die haben Jesus dann auch gefragt, sag mal, Jesus, wie ist das jetzt, wie ist das mit dem Ende der Welt und wie hängt das alles zusammen? In Matthäus 25 lesen wir was darüber. Jesus hat ja auch sogenannte Endzeitreden gehalten, wo er den Leuten, seinen Jüngern das erklärt hat. Matthäus 25, 14, Vers 30, da erzählt Jesus ein Gleichnis. Er sagt, es wird dann so sein wie bei dem Mann, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle seine Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Und damit sind wir gemeint, ja, FCG Oldenburg. Dem einen hat er 5 Silbertalente gegeben, dem zweiten 2 Silbertalente und dem dritten 1. Also ein Talent, das ist so eine Gewichtseinheit, das sind so ungefähr 41 Kilogramm. Und die ersten beiden, also die 5 und 2 bekommen hatten, die haben das dann verdoppelt. Und der einen hatte, der hatte so ein bisschen Angst, der hat sich gesagt so, bevor ich das dann verliere, vergrabe ich das lieber und dann kann ich meinem Herrn hinterher so das zumindest so wieder zurückgeben. Nach langer Zeit kam der Herr, dann also in diesem Gleichnis, dann von seiner Reise zurück und wollte mit seinen Verwaltern abrechnen. Er hat dann gesehen, also die ersten beiden, die haben das verdoppelt, diesen Besitz. Und den hat er jeweils persönlich gesagt, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Das ist so ein heftiges Lob und ich merke, dass mich das immer wieder anrührt, wenn ich darüber nachdenke, dass ich da mal stehen werde. Genauso wirst du da mal stehen vor Jesus. Und dann war da noch der eine, der eben dann nur das eine Talent zurückgegeben hatte, der damit nichts gemacht hatte. Der wurde dann in dem Gleichnis rausgeworfen und er durfte nicht dabei sein. Wenn ich so drüber nachdenke, man könnte ja sagen, das ist total demotivierend, so, oh Mann, ist das ungerecht oder so. Aber ich merke bei mir, spricht das etwas an, dass ich merke, ja, es lohnt sich, das eigene Leben mehr vom Ende her zu sehen. Wir stecken oft so drin in diesem Jetzt, was uns jetzt alles umgibt, oder auch in der Vergangenheit, dass uns Dinge aus der Vergangenheit irgendwie bremsen oder hemmen oder hindern oder was auch immer. Es ist viel besser oder eigentlich schlau, wenn wir dieses Geschenk Gottes nutzen, wenn wir das auspacken, wenn wir unser Leben mehr vom Ende her sehen. Was macht das mit dir, dieses Wissen? Ist das so eine theologische Sache für dich oder so eine Theorie, die du abnickst? Oder macht das irgendwas mit dir? Jeder von uns ist natürlich in einer anderen Situation. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss der Predigt was zusprechen, wo ich glaube, dass Gott in eure Herzen sprechen möchte. Ich glaube, Gott möchte zu etlichen von euch reden. Und ihr werdet dann schon merken, wenn euch das betrifft. Wenn du von anderen Menschen enttäuscht oder verletzt wurdest, dann sagt dir Gott, mache deinen Dienst nicht von Menschen abhängig, sondern lebe vom Ende her. Ich habe eine Rolle für dich in dieser Gemeinde. Oder wenn du in der Gemeinde etwas falsch gemacht hast, dann sagt dir Gott, mache deinen Wert und deinen Dienst nicht von Situationen abhängig, sondern lebe vom Ende her und halte durch. Ich habe eine Rolle für dich in dieser Gemeinde. Wenn du deine Aufgabe in der Gemeinde noch gar nicht kennst, dann sagt dir Gott, geh zum Dienstseminar und probiere einfach Dinge aus. Ich habe eine Rolle für dich in dieser Gemeinde. Wenn du dich fragst, ob es in dieser Gemeinde überhaupt auf dich ankommt, sind doch immer so viele Leute, die da alles machen, dann sagt dir Gott, betrachte dein Leben vom Ende her. Ich habe eine Rolle für dich in dieser Gemeinde. Wenn du schon lange mitarbeitest und dich fragst, ob es überhaupt noch was bewirkt, was du da so machst, dann sagt dir Gott, ich sehe deine Treue. Schaue zwischendurch immer wieder auf das Ende und tue deinen Dienst. Ich werde dich segnen. Oder wenn du vielleicht so richtig Spaß an deinem Dienst hast, was ja auch mal sein kann, dann sagt dir Gott, mach weiter so. Ich werde dich auch weiterhin segnen und freue mich schon auf später. Ich weiß nicht, was dir jetzt so durch den Kopf geht. Ich hoffe, dass Gott zu dir geredet hat. Also zu mir hat er auf jeden Fall geredet, auch in der Vorbereitung. Aber ich hoffe, dass wir was Ähnliches empfinden. Ich wünsche mir für das Jahr 2014, dass wir alle zusammen Oldenburg rocken. Dass wir Gemeinschaft leben, dass wir Gott die Ehre geben und dass wir zusammen, jeder mit seiner Begabung, jeder in seiner Rolle, dass wir zusammen den Menschen in Oldenburg dienen. Dass wir wirklich ein Segen für die Leute hier sind. Nicht, weil wir dadurch Anerkennung von Menschen kriegen. Oder weil uns das dann alles so super gelingt, dass uns das bestätigt. Sondern weil wir wissen, was uns erwartet. Und weil wir uns sehnlichst wünschen, dass noch viele andere mit dabei sind. Amen.